für eine Richtung vorgeben hat mit Vorleben zu tun. Ja, das, ich kann ja nicht von meinen jungen Menschen verlangen, dass sie irgendwelche Dinge tun und ich mach's nicht. Ja, ich kann nicht sagen, heute ist Rauchverbot und sitze den ganzen Tag draußen und rauche. Das funktioniert nicht. Gerade in der heutigen Zeit. Früher war es ein bisschen anders, das kenne ich auch noch. Aber ich denke schon, dass man es vorleben sollte. Ja.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin für euch weitergereist und diesmal bin ich in Hessen gelandet, genauer gesagt in Bad Hersfeld. Mein heutiger Gast, wenn man ihn googelt, kommt man nicht am römischen Kaiser Konstantin vorbei, also Konstantin den Großen. Sie sind nicht verwandt oder verschwägert, zumindest ist es nicht nachgewiesen. Und wer jetzt gut aufpasst, der hat seinen Namen schon gehört. Herzlich willkommen, Konstantin.
Moin, hi, ich grüße dich.
Wir sprechen heute über das Thema Individuum Gast, werfen einen Blick auf Aromen und was sie auszeichnet. Und ihr bekommt natürlich wieder viele Tipps und Tricks. Schön hast du es hier, Konstantin. Wunderbarer Ort, wo man nicht nur hervorragend essen kann, sondern bestimmt auch hervorragend Urlaub machen kann.
Ja, Urlaub ist ganz angenehm. Naja, aber gibt es die Rhön, da hat man ein bisschen Berge. Man ist, also hier würde Fahrradfahren sehr viel Sinn machen, da es sehr flach ist. Im Sommer geht es hier sehr kulturell zur Sache. Durch die Bad Hersfelder Festspiele ist auch quasi eine offene Ruine, auch ein bisschen Kultur geboten. Sonst ist es eigentlich eine ganz schnucklige kleine Stadt mit einem ganz tollen Hotel.
Über die Bad Hersfelder Festspiele kommen da eigentlich, habt ihr dann auch teilweise besondere Gäste hier?
Ja, ich sag mal so, die ein oder anderen Schauspieler, die steigen dann schon hier in diesem Haus ab, möchten doch aber schon sehr unter sich bleiben. Und da ist das Haus natürlich toll. Wir haben hier einen Beichtstuhl, der ist etwas versetzt, etwas tiefer, etwas mehr im Eck. Da hängen dann auch mehrere Bilder von den Leuten, die da schon gegessen haben. Da sitzt man sehr für sich, was sehr gut ankommt bei den Leuten, weil sie auch, ich denke mal, hier so am Abend eher ein bisschen Ruhe haben möchten,
ja. Ja, und wurde die ein oder andere Beichte schon abgenommen?
Ich denke bei diesem Art der Schauspieler, dass da schon das ein oder andere zu beichten ist, ja.
Habt ihr im Restaurant dann mehr Hotelgäste oder kommen die Gäste mehr vom Umland?
Das Hotel ist eigentlich immer voll. Aber durch das, dass wir mehrere Räume haben, auch eine Terrasse, kommt auch viel Walk-in-Geschäft, die halt kurz, ich sag mal so, es werden ja mehrere Stücke am Tag gespielt, am Wochenende sind es manchmal drei, dann wird halt, ja, die Gäste werden hier auch mit dem Bus angefahren, die kommen dann ein bisschen auf die Terrasse zum Essen, suchen sich noch Plätze, aber meistens so, die Stammrestaurants wie der Sterns oder das Etable sind dann ausgebucht.
Ich bin ja gestern Abend schon angereist, hat dann bei dir im Restaurant auch noch gegessen, neben mir waren Pärchen aus Berlin, die, man hat ja dann immer ein Ohr, also ja. Wenn ich alleine esse, also ich genießt es alleine zu essen.
Nein, das ist toll, das ist toll. Man kann, ich sag mal so, die Lauscher sind dann immer gestellt, weil das doch interessant ist, was an verschiedenen Tischen so erzählt wird. Ich mache das auch gerne. Ich finde das hochinteressant, auch diese Feedbacks, die dann gegeben werden, wenn der Service mal nicht am Tisch ist, wenn die offen mit sich sprechen. Durch das, dass du Berlin gehört hast, Bad Hersfeld hat auch noch den Vorteil, wir sind quasi die Mitte des Fadenkreuzes von Deutschland. Wir haben 4 Autobahnzufahrten, also wir haben sehr viel durchreisende Gäste, die das dann für sich suchen, finden und hier quasi nur für eine Nacht abends schön was essen und am nächsten Tag halt ins Auto sitzen und weiterfahren, weil sie dann schon öfters über 10 Stunden unterwegs sind.
Ja, ich habe gestern auch zwischenzeitlich das Gefühl gehabt, vielleicht sind sie auch Tester. Die Frau hat danach, also vielleicht streue ich jetzt auch ein neues Michelin-Gerücht, gibt ja viele.
Da gibt's viele. Aber das ist, klar, Auszeichnungen sind toll, aber wir ändern dann eigentlich groß nichts. Wir sind da eigentlich relativ entspannt, was das angeht.
Aber sie hat nach jedem Gang hat sie das Handy rausgeholt und man hat ja einen Blick und ist ja neugierig und hat dann irgendwie immer so, hat ausgeschaut wie so eine Bewertungsskala. Vielleicht Michelin mittlerweile nicht mehr Papier, sondern alles schnell und geheim in der App.
Aber das ist mir auch schon aufgefallen. mittlerweile ist es halt einfach so, es ist. Viele Leute sind sehr stark am Handy beschäftigt. Also fotografiert wird hier fast alles. Das ist auch völlig in Ordnung, das können die gerne machen. Aber ob der da jetzt dann einen Artikel dazu schreibt oder nicht, wir sind da relativ entspannt. Wir wissen, was wir können und das ist dann schon in Ordnung so.
Aber sie war sehr zufrieden, kann ich dir sagen.
Oh, das ist super. So kann ich meinen Job behalten.
Sicherlich sind aber bei euch auch einige Gäste dabei, also im Restaurant, die im Hotel nächtigen und sich denken, ich ergreife jetzt die Chance. Das erste Mal in meinem Leben in ein Sterne-Restaurant zu gehen. Erkennt man die Personen, die zum ersten Mal in einem Gourmet-Restaurant sind?
Erkennen schwierig, aber ich hab einen Restaurantleiter, der schon sehr, sehr lange im Geschäft ist, der da schon ein feines Händchen für hat. Und ich denke, das merkt das schnell, was oder wie sich der Gast halt gibt, wie er zum ersten Mal die Schwelle betritt. Und der gibt dann schon Feedback in die Küche. Ich denke, wir haben halt immer, man wird es auf den Reservierungslisten sehen, viele Namen kommen öfters vor, also wir reden dann von Stammgästen. Manchmal sind Namen, die man noch nie gelesen hat, wird aber dann beim Einchecken, wird schon sehr viel nachgefragt, ob sie, weil wir haben ja ein Sternrestaurant und ein Sternerestaurant, da wird dann schon sehr stark nachgebohrt an der Rezeption, sich informiert und dann kommt man schon so den einen oder anderen Hinweis. Ja.
Was würdest du raten, gehst du selber auf den Sterneküche, aber was würdest du raten, wo ist der beste Ort für seinen ersten Restaurantbesuch auf deinem Niveau, weil es sind ja wahrscheinlich nicht alle geeignet.
Nein, ich würde mir das, also das ist ja immer so von der persönlichen Meinung abhängig, aber ich finde Häuser toll, die entspannt wirken, Restaurants, die so entspannt wirken, das macht es einem einfacher anzukommen, man fühlt sich gleich ganz herzlich willkommen und lässt so ein bisschen die Hemmschwelle fallen. Man könnte auch also sagen, so, gute Beratung ist wichtig. Die nimmt einem so ein bisschen die Angst und dann einfach feuerfrei, einfach ausprobieren. Weil man spricht ja auch mit vielen Leuten, manche probieren es einmal und die hören dann nie wieder auf. Ja, die sind dann quasi, man sagt, angefixt.
Ja, hey, willkommen.
So auf die Art, ne? Weil die es einfach sehr, sehr toll finden. Manche probieren es und sagen halt einfach, diese mehrere Gänge, diese lange Zeit, diese kleinen Portionen, das ist nicht ihres. Aber da sind wir gut aufgestellt, weil wir haben ja noch ein anderes Restaurant, wo sie dann, weil das wird auch hier und da vorkommen, gerade wie es vorhin erwähnt habe, durch die Verwechslung, dass der ein oder andere im falschen Restaurant sitzt, aber dann wird schnell reagiert und dann bekommt er einen anderen Tisch. Da haben wir kein Problem mit.
Ja, wir schauen uns das später nochmal genauer an, weil du ja nicht nur das Gourmet-Restaurant eben hast, sondern du ja noch das Restaurant Stern hast, wo ihr ja auch im Haus habt und das ja nicht auf Gourmet-Level ist.
Nein, da versuchen wir, da haben wir schon dann mittags, abends, 7 Tage die Woche, da versuchen wir schon so dieses etwas gehobene, gut bürgerliche, sagt man immer, quasi Essen für jedermann. Mittags die schnelle Nummer, kleines Mittagsmenü, abends dann doch auch mal 4 Gänge. Wir haben diverse Veranstaltungen, da sprechen wir dann von Hummerabend, wir machen mal Meeresfrüchte, wir haben vegetarische Abende, wir haben 4 oder 5 Mal im Jahr ein Küchenfest. Dort haben die Gäste dann echt die Möglichkeit, in die Küche zu kommen und in der Küche zu essen, durchzulaufen, sich die Sachen anzugucken. Wird sehr, sehr gut angenommen, ja.
Aber zurück zum Fine Dining. Die Hemmschwelle, das erste Mal in ein Gourmet-Restaurant zu gehen, die ist ja doch noch relativ groß, obwohl ja, wie du es weißt, wie es ich weiß und alle meine fleißigen Hörer wissen, die Restaurants ja mittlerweile sehr viel dafür tun, die Hemmschwelle deutlich zu senken. Aber warum kriegt man es nicht aus dem Kopf von den Leuten?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich meine, jeder Kopf ist anders, aber ich sag mal so, wo das alles angefangen hat, da war das ja schon so ein bisschen mit weißen Decken, Kronleuchtern. Etwas für die gehobenere Gesellschaft, finde ich, ist total geändert. Ich sitze in Restaurants, dort ist die Stimmung so entspannt, so als würde man, ja, das ist, ich sag mal so, dem neuen Publikum angepasster. Das muss auch nicht mehr sein, da dieses alles weiß, alles Kronleuchter, alles Anzug, alles schick. Ja, und ich denke, das macht es den jungen Leuten viel einfacher, sich quasi durchs Fenster zu gucken und auch mal dann den Weg reinzufinden. Ja, ich denke auch viel durch die sozialen Medien, durch Bilder, durch Videos, dass das den Leuten sehr zuspricht und dass sie es einfach mal ausprobieren wollen. Ja, deswegen ist es eigentlich auch wichtig. Und da würde ich halt dann nicht übertreiben oder das Ganze auf ich würde es den jungen Leuten angepasst machen. Ja.
Gibt es jetzt eigentlich auch Gäste, bei denen man sich denkt oder ihr euch denkt oder ich bin froh, wenn ihr wieder weg seid und kommt bitte nie wieder?
Ich muss sagen, das Glück, das hatte ich bis jetzt noch nie. Ich habe schon von anderen gehört, dass hier und da, ich denke, mal jemand kommt, der sich da nicht angemessen benimmt. Dem wird dann schon, ich sag mal so, auf charmante Art und Weise gesagt, er solle doch bitte woanders essen gehen. Aber ist bei mir Gott sei Dank noch nicht vorgekommen. Ich habe sehr angenehme Gäste.
In deinen vielen Jahren hier hast du ja bestimmt auch, also bist du ja hier quasi.
Ja, mittlerweile schon ein bisschen länger, ja.
Hast du ja sicherlich auch schon das ein oder andere Skurrile erlebt. Was war das Skurrilste?
Skurril. Bei mir ist halt so, ich hab jetzt nicht so diese offene Küche, wo man Gäste blickert oder Gästekontakt. Wir müssen dann schon durch 1, 2 Türen, halt durch Kellner sagen, ich bin schon so manche Sachen mit, was da so am Tisch passiert, wenn etwas mehr Wein geflossen ist, wie die Stühle da enger zusammenrücken, aber jetzt so was richtig Skurriles.
Also muss ich sagen, es war auch gestern für mich hart. Also ich trinke echt wenig Alkohol.
Ja.
Und gestern habe ich mich für die Weinbegleitung entschieden.
Nein, Weinbegleitung ist immer toll. Das ist immer toll.
Aber das wird dann schon viel.
Ja, nein, ich sage ja, also so ab dem fünften Glas Wein ist dann schon ist man etwas lustiger drauf. Ja, das, ja.
Ich habe gut geschlafen, nennen wir es mal so.
Perfekt.
Gab es dann auch die, aber sicherlich mal eine skurrile Bestellung, oder?
Oder müsste ich lange nachdenken? Skurril. Eigentlich nicht. Ich habe das ist, wie schon gesagt, das ist sehr angenehm. Da ist eigentlich noch nie irgendwas vorgekommen. Ich habe jetzt auch nicht so das große Restaurant hier im Fine Dining Bereich. Eigentlich nicht. Nein, eigentlich kann ich mich nicht beschweren.
Als Restaurant ist man ja gleichzeitig auch ein bisschen Gastgeber.
Ja.
Welche Grenzen gibt's für Gäste? Oder ist der Gast immer wirklich der König?
Wir tun schon sehr, sehr viel für den Gast. Wir haben freie Menüwahl mit à la carte, wir haben Uhrzeiten. Also der Gast kann von 18 bis 20.30 Uhr kommen, wie er möchte. Also wir schreiben dem Gast sehr wenig vor, der kann auch bei uns ein Bier trinken im Gourmet-Restaurant. Was halt immer bewahrt wird, ist die Etikette. Also so, wenn es dann mal überschwänglich wird, so mit Rumstinkern oder Rummosern, wird dann schon die Grenze aufgezeigt, ja. Weil wir sind hier 13, 14 Stunden am Tag, wir versuchen unser Bestes und sich dann quasi, nur weil jemand schlecht gelaunt ist oder ihm irgendwas nicht passt, da so ein bisschen von oben herab bewerten zu lassen, ist jetzt sich schwierig an. Das ist dem einfach nicht gerecht. Also man kann sich beschweren, wenn irgendwas kalt ist, wenn irgendwas nicht schmeckt, wenn irgendwas nicht gut ist oder man irgendwas nicht verträgt, habe ich kein Problem mit, aber man hat ja so viel Erfahrung, dass man weiß, dass das einfach jetzt nur aus der Laune raus passiert und das ist diesem Job nicht würdig, finde ich. Allein der Stunden wegen, der Aufmerksamkeit. Man tut alles eigentlich für einen Gast und dann kann man sich auch dementsprechend wiedergeben, finde ich.
Jetzt hast du gesagt, ihr schreibt sehr wenig vor. Es gibt ja aber auch Restaurants, die sagen, es gibt wirklich nur das eine Menü.
Ja.
Was findest du, ist der bessere Weg oder beide ihre?
Also ich mag beides. Ich finde nur so, wenn man quasi in ein Restaurant geht, wo es einfach nur ein fixes Menü, finde ich es unglaublich entspannt, weil man nicht nachdenken muss. Man muss sich nicht entscheiden, keine Entscheidung treffen, wie viel oder was. Man nimmt es einfach und hier und da. Ich mag das zum Beispiel mittags, dieses wahlweise à la carte oder nur zwei Gänge, drei Gänge. Wenn es mal schnell gehen muss, bin ich starker Freund von.
Werbung.
Hallo ihr Lieben, seid ihr auch schon wieder am Kochen? Ich habe ja für euch die Pfanne von Olafsson getestet und die Kupferkernpfanne von Olafsson, die begeistert mich immer noch, denn durch den Kupferkern koche ich eigentlich nur noch auf den Stufen 6 bis 7 und ich brauche die 8, 9 nicht mehr, weil der Kupferkern die Hitze ist so gleichmäßig über die ganze Pfanne verteilt und eine Hitzeentwicklung hat, das ist wirklich der Wahnsinn. Mir ist am Anfang sogar was verbrannt. Es macht auf jeden Fall super, super, super viel Spaß mit der Pfanne zu kochen. Und was ich noch genial finde, ist die Beschichtung einmal kaputt oder beschädigt, dann könnt ihr die einfach wieder einschicken, die Pfanne. Und Olafsson beschichtet sie wieder neu. Damit habt ihr auf jeden Fall die Pfanne fürs Leben. Und in heutigen Zeiten, wo Nachhaltigkeit extrem wichtig ist, ist das natürlich ein riesen Pluspunkt. Also, ich packe euch alle Infos in die Shownotes. Geht auf www.myolafsson.com und gebt beim Checkout den Code FLYINGSCHLEMMER ein und ihr bekommt noch einen gratis Pfannenwender aus Walnussholz mit dazu.
Werbung Ende.
Jetzt haben wir sehr viel über negative Gäste gesprochen.
Ja, ich wurde ja auch auf negativen Gäste gefragt.
Ja, alles gut. Aber schauen wir mal auf die positiven. Wie schaut für dich so der perfekte Mustergast aus?
Der perfekte Mustergast? Ja, ich mag eigentlich jeder anderen Gäste, aber ich finde es halt toll, die dann schon die große Reise nehmen. Ich habe Gäste, die einfach auf Küchenempfehlung essen, die auch sehr, sehr regelmäßig kommen. Und sich dann einfach überraschen lassen. Das ist toll als Koch. Man kann, wenn man es früh genug weiß, zwei Tage vorher Sachen bestellen, auf die man Lust hat. Und man weiß, dem Gast wird es schmecken. Und das ist, man bekommt auch ein sehr tolles Feedback dann in den Gesprächen mit den Gästen. Die kommen, wir haben ja auch zu diesem Küchenfest, wenn sie dann in die Küche kommen und reden mit einem. Das ist dann schon, das freut einen in diesem Job. Und da haben wir schon ein paar sehr, sehr tolle Gäste, ja.
Was war das größte Lob?
Das größte Lob? Heirat. Heiratsantrag, aber alles gut. Ich glaube, da war auch die Weinbegleitung im Spiel, aber alles gut.
Hast du sie enttäuscht, oder?
Ich musste sie leider enttäuschen. Ich konnte leider nicht zur Heirat antreten, aber alles gut.
Bleiben wir mal bei dir. Du bist ja seit 2013 hier im Letarne, anfänglich als Sous-Chef, seit 2020 dann als Küchenchef.
Nicht ganz richtig, ich habe hier aufgeschlagen als Demi-Chef. Doch, ich kam als Demi-Chef, bin dann sämtliche Stationen durch, wurde schnell Sous-Chef. Hab mich dann so ein bisschen geziert, noch den letzten Schritt zu machen. Ich finde immer, das braucht ein bisschen Zeit. Ab 2020 wurde ich Küchenchef, nur rein Gourmet-Restaurant. Und ab 2022 oder 2021 habe ich dann die komplette Leitung im Haus übernommen.
Genau,
im kulinarischen Bereich, genau.
Du hast ja auch den Stern verteidigt, hast mittlerweile zwei rote Hauben, 7 plus Gusto-Pfannen.
Ja.
Im Sport würde man sagen, du bist so ein Franchise-Player. Warum bist du so eine treue Seele? Es gibt ja sehr viele, die ja auch auf Wanderschaft sehr viel hin und her hüpfen.
Das ist für mich muss viel passen. Da rede ich jetzt nicht mal so von diesen Möglichkeiten mit High-End-Geräten und viel Geld auszugeben. Ich habe bisher immer sehr angenehme Mitarbeiter, langjährige Mitarbeiter. Das Team war immer gut. Die Atmosphäre ist gut. Man hat hier schon, also im Grunde genommen sehr, sehr freie Hand. Und wie gesagt, das Publikum ist nett. Ja, dann wird aus einem Jahr schnell 2, dann werden 3, dann werden 4, dann geht die Zeit noch schneller. Wie gesagt, die Leute geht ja schneller, wenn man sich wohlfühlt. Ja, hier und da tut's einem, wie soll man das sagen? Also wie wenn man eine Frau heiratet. Ne? Das ist, Haus hat's einem angetan. Das ist so. Man mag das Restaurant, das ist wie ein Kind. Ja, die Mitarbeiter sind wie Kinder. Ich habe hier Azubis, ich habe hier 8 Azubis, die ich quasi wie ein Vater betreuen muss mittlerweile, was aber auch Spaß macht. Und so vergeht die Zeit und die Bindung wird stärker zum Haus. Ja.
Bist du auch ruhiger geworden? Weil ich habe von dir ein Bild entdeckt bei der Recherche. Da waren deine Haare noch ein bisschen länger und ein bisschen rockiger.
Na, ich denke, jeder war mal jung. Von gar nichts auf dem Kopf bis sehr lang war schon alles mit dabei. Auch hier und da mal eine Farbe. Aber je älter man wird, umso umso mehr schaltet man auch mal zurück. Da wird man dann schon entspannter. Muss ja auch so ein bisschen ein Vorbild abgeben. Meine jungen Leute, so, die schauen ja zu einem. Da kann ich jetzt nicht hier so jeden Monat hier meine Frisuren ändern und das ins Wilde. Da ist schon so ein bisschen, ja.
Ist es wichtig, Vorbild zu sein? Also
auch definitiv.
Bei 8 Azubis?
Nein, definitiv. Die sehen ja viele Dinge ab. Wir versuchen, dass wir denen halt schon so eine Richtung vorgibt und ich finde, Richtung vorgeben hat mit Vorleben zu tun. Ja, ich kann ja nicht von meinen jungen Menschen verlangen, dass sie irgendwelche Dinge tun und ich mach's nicht. Ja, ich kann nicht sagen, heute ist Rauchverbot und sitze den ganzen Tag draußen und rauche. Das funktioniert nicht. Gerade in der heutigen Zeit. Früher war es ein bisschen anders, das kenne ich auch noch. Aber ich denke schon, dass man es vorleben sollte. Ja.
Dann kommen wir jetzt zu unserer Rubrik der Cheffrage.
Ja, da bin ich auch schon ganz gespannt.
Ist da so. Genau, deine Frage kommt von Frederik Morell aus Münster. Ich weiß von Frederik, ihr kennt euch.
Ja, wir hatten früher noch zu meinen Sous-Chef-Zeiten hatten wir 2-3 Mal im Jahr eine Veranstaltung. Ich hatte immer 2 Sterne im Stern, hat sich das genannt, quasi immer mit einem Gastkoch, war immer Sonntagabend. Und da ist der Frederik dann auch, ich glaube, 2017 oder 16.
16, so, glaube ich,
war es. So genau weiß ich auch nicht mehr. Ist dann auch hier im Haus aufgeschlagen und hat da mal eine Runde mit uns gekocht und ich muss sagen, sehr, sehr gut gekocht. Ja. Nein, wirklich, Küche, die ich mag, toll.
Ja. Ja, er hat eine Frage mir mitgegeben für dich.
Okay,
dann hau raus. Ja, macht er wie immer selber.
Okay.
Hören wir mal rein.
Ja, moin, Kaiser. Meine Frage an dich lautet, ob das, nachdem du das seit 2013 da bist in L'Etape, wir haben uns bestimmt schon gesehen, als ich ein Vierhänder-Dinner gemacht habe mit Patrick Spieß, ob du noch oder wie du deine Kreativität noch austäubst. Das ist natürlich, dadurch, dass du so lange da bist, ob du dich noch fühlst, dass du dich weiterentwickelst oder ob du die Küche deines Vorgängers quasi weiterführst.
Ja, moin zurück. Tolle Frage. Wurde mir auch schon öfters mal von Gästen gestellt. Also Weiterentwicklung ist immer da. Wir versuchen wenig zu imitieren. Wir kochen auch das. Also ich koche das immer im Team. Ich habe ein kleines Team im Gourmet-Restaurant. Wir kochen die Dinge immer zusammen. Wir versuchen immer einen Schritt puristischer zu werden, intensiver zu werden. Also von ganz, ganz viel auf dem Teller wird es jetzt eher so ein bisschen in Richtung weniger. Wir probieren neue Sachen aus. Wir reden viel über Sachen. Wir lassen auch einfach mal Sachen ins Haus kommen und testen uns durch. Und man merkt das selber an sich, wenn man Karten liest, vor einem Jahr, Karten vor 2 Jahren, wie immer so ein Schritt ist, wo es einen Tacken weitergeht. Ich rede jetzt nicht vom Besserwerden oder irgendwas, sondern einfach so, wie der Teller immer mehr wird, wie man sich das eigentlich persönlich selber vorstellt, mit dem man dann zufrieden ist. Ja.
Was habt ihr als letztes ausprobiert?
Das letzte Mal im Ausbild, wir haben mal ein Sandwich gemacht, ist leider in die Hose gegangen, vom Wolfsbarsch und Fahrt. Mit Sepia wollten noch Garnelen-Tatar mit reinschichten. Ich denke mal, die Temperatur war zu heiß, es ist ein bisschen zu viel. Also es war lecker, aber es ist zu viel Eiweiß, das müssen wir noch 3-4 Mal testen, dann sieht das quasi aus. Wir nennen es Sandwich, halt ohne Brot, ne, weil es so ein bisschen geschichtet ist. So Dinge machen wir, Personal freut sich dann immer. Dann gibt's auch mal was Leckeres zu essen. Ne?
Was bringt denn dein, bleib mal bei der Frage ja? von Frederik nochmal, was bringt ein Koch deines Erachtens schneller weiter? Bleiben, wo man ist und dort seinen Weg gehen, so wie es du im Endeffekt gerade gemacht hast, oder wirklich das viele Wechseln und unterschiedliche Erfahrungen?
Also ich bin ein Freund davon, ich habe das jetzt gemerkt durch man merkt das jedes Jahr, wie beim Bleiben, also ich bin mehr Freund von Bleiben, wie man immer mehr so mehr Sicherheit, mehr Ruhe, Sachen werden ausgefeilter, wie sich das von Jahr zu Jahr steigert. Ich denke aber auch, das ist menschlich oder charakterlich von abhängig vom Menschen. Manche brauchen es ein bisschen wild und laut und immer und oft einen Wechsel drin, so pushen die sich. Ich bin eher ein Freund, ich brauche es eher ruhig, es muss strukturiert sein, ja, Sachen müssen jeden Abend dastehen, wo sie immer stehen. Und das ist für mich persönlich habe ich gemerkt, dass das einfach angenehmer ist. Ich habe ja auch in jungen Jahren bin ich mal dorthin gewechselt, wieder neue Küche, wieder neu anpassen. Ich tue mich auch sehr schwer. Also ich mag es in meiner Küche, da funktioniere ich am besten, auch mit meinem Team. Ich merke das immer, wenn ich rüber in die Kochwerkstatt muss, wir haben ja auch noch eine Kochwerkstatt, oder man irgendwo anders fremd oder zu Hause bei jemandem kocht, das ist für mich sehr anstrengend. Weil ich kenne die Gegebenheiten nicht, ich kenne die Öfen nicht, ich kenne die Herde nicht. Ich weiß nicht, wie das Zusammenspiel ist. Und ich bin da eher ein Freund von ganz, ganz langsam aufbauen und dann immer Step by Step, ja.
Dir ist es ja auch wichtig, dass Aromen auf deinen Tellern maximal herausgearbeitet werden.
Ja.
Welche Tipps und Tricks gibt es denn da, um das zu erreichen? Der Grundstein liegt ja wahrscheinlich...
Der Grundstein ist bei uns ist immer das Produkt. Ich habe es mal neulich in der Zeitschrift beschrieben, wir arbeiten sehr live, das heißt, wir richten morgens unsere Sachen, wir schneiden Würfelchen, wir schneiden Streifen, wir packen Sachen ein, wir packen Fleisch ein, wir portionieren, aber versuchen es dann bei Abruf des Gerichts dann live am Herd zusammenzustellen. Ich bin unglaublicher Freund von Frische. Wir bereiten auch immer nur so viel vor, dass es genau für den Tag reicht, und steigen dann im nächsten Tag wieder morgens ein und machen das. Ich finde einfach so, wenn das ein, zwei Tage irgendwo Schublade, Kühlhaus lag, gerade bei Gemüse finde ich es extrem, Kräuter so, ich finde, Geschmack wird verloren, baut jeden Tag ab. Ich sag mal so, das ist wie beim Trüffel, der da so jeden Tag sein Gramm verliert, nicht sein Gramm, also 0,1 Gramm Flüssigkeit, und wird auch immer schwächer und schwächer und schwächer, und deswegen ist unsere Philosophie schon sehr live.
Jetzt lass mich mal jetzt ein paar Beispiele nennen, also ja. Bewusst jetzt... ja, sehr einfache Beispiele, wo jeder wirklich auch daheim hat für die ganzen Hobbyköche unter euch Hörern. Wie kann man denn beispielsweise aus einem Apfel was rauskitzeln, damit er nochmal Besonderes ist? Oder Tomate oder Erdbeer?
Also beim Dinge, Apfel, die man wirklich beim Apfel, zum Beispiel beim Apfel ist es so, Granny Smith funktioniert da wunderbar. Einfach mal zu Hause probieren, zu entsaften. Tupperbox, wegfrieren, bis es komplett durchgefroren ist, einfach die entsaftete Masse. Wieder rausholen, auf ein Passiertuch legen und dann ganz langsam auftauen lassen. Dann trennt sich das so. Und unten kommt ein Fond rein, der so unglaublich intensiv nach Granny Smith schmeckt. Das ist schon, kann man jeden Apfelsaft ins Eck stellen. Da ist zwar ziemlich viel Zug drauf. Ich glaube, für ein kleines Kind wäre das nichts. Aber so, wenn man so richtig diesen Apfelgeschmack möchte, gerade im Sommer so als Shot, da kann man ja ein bisschen Staudensellerie mit reinmachen. Dann knallt das schon richtig, ja.
Ist es dir wichtig, dass ein Gericht immer alle Geschmackskomponenten abdeckt?
Nein. Wir fahren auch diese Philosophie über die Küche, es muss schmecken. Also wir schicken wirklich nichts, was uns selber nicht schmeckt. Also da, sei es irgendwelche Deko-Elemente oder irgendein Crunch oder irgendein Knusper, der uns selber nicht beim Probieren schmeckt, sieht aber gut aus, kommt nicht auf den Teller. Da sind wir wirklich strikt. Das muss wirklich alles schmecken. Sonst ist kein zum Gast kommen.
Wie gewinnt man, also ihr könnt das ja alle, ich jetzt persönlich nicht, aber wie gewinne ich denn daheim, sag jetzt mal, das gewisse Gespür für das perfekte Zusammenspiel, ja, von Süße, Säure, Salzigkeit, dass das, es muss ja schon passen.
Ja, wir Köche, wir reden, das ist ja bei uns jahrelanges Training. Also wir machen ja nichts außer Essen, Kochen und Essen, Essen und Kochen, Abschmecken und Kochen, Essen und Kochen. Ja, das ist einfach so ein bisschen zu Hause einfach mal Dinge öfters machen. Ich habe zum Beispiel einen Kochkurs zeige ich das öfters. So, ich habe eine Soße, da nehme ich einfach 3 kleine Espresso-Tassen, fülle einen kleinen Schluck rein. So, in die eine schmeiße ich Salz, in die andere kippe ich Portwein, die andere schmecke ich mit Sherry ab, da kann ich es einzeln probieren, habe aber nicht den ganzen Topf versaut. Und so kann ich nachjustieren, noch eine Prise Salz noch. Dann merke ich ja, wie da mehr Volumen reinkommt, wie da mehr Geschmack reinkommt und dann kann ich es quasi in den großen Topf machen für die ganze Familie. Also das ist so mein Ratschlag, immer in kleinen Portionen. Hier machen wir es halt mit einem Löffel drauf, Salz drauf. Also bringe ich das den Azubis bei, dass die so jetzt mir nicht gleich den ganzen Schüsselchen versalzen, sondern erstmal was probieren. In kleinen Dosen mit Salz, Pfeffer und ich sage auch immer wieder zu meinen Azubis, also man muss essen. Und so schult man sich das, ja.
Wie viel experimentiert ihr dann im Vorfeld an Gerichten? Du hast ja vorher gesagt gehabt, die Sandwich, das landet in der Tonne.
Nein, nicht in der Tonne. Mein Personal hat sich sehr gefreut. Ja.
Aber wie viel geht dann tatsächlich wirklich schief? Ich selbst habe letztens auch daheim was probiert, experimentiert.
Ja.
Gurke mit weißer Schokolade. Kombiniert mit Minze, ich sag mal so, man konnte es essen, aber es der mein genialer Moment war es nicht.
Es kommt davon, in welche Richtung es geht, ich sag mal so. Wir haben vor 1,5 Jahren angefangen, unser eigenes Sauerteigbrot zu backen und bis wir dann schlussendlich zufrieden waren, sind fast 7 Monate ins Land gegangen. Da gab es halt dann mal öfters, soll man sagen, Toasterweih mit Sauerteig. Ja, das ist... dauert halt eine gewisse Zeit. Also bis, ich sag mal so, es ist gut, es wird besser, manche finden es so gut, manche finden es so gut, manche wollen es dunkler, manche wollen es heller, aber bis das für mich so war, dass ich und mein Team damit zufrieden sind, hat es fast 7 Monate gedauert. Ja.
Was würdest du sagen, war im Moment so der genialste Moment bei einem Gericht von dir, wo du sagst, wow, da hatte ich jetzt, das war der Moment meines Lebens.
Selber kriegt, das ist schwierig zu sagen. Manchmal haben wir so, basteln wir sowas zusammen. Wir hatten mal schwarzes Püree vom Chamignon. Da war so ein bisschen gegrilltes Onglet mit dabei und Topinambur, Périgord-Trüffel. Das hat mir schon ein Smile ins Gesicht gezogen. Ja, das war schon toll. Ja, das wird auch, ich sag mal so, ich wechsle Karte sehr, sehr oft. Ich wechsle oft Gerichte. Aber das ist so ein Gericht, das wird hier und da wiederkommen, ja.
Ein ganz spezielles Aroma ist ja das Aroma Rauch. Wie bekommt man denn das am besten ins Gericht? Also ich finde, es hat schon extrem krassen Geschmack. Also es gibt ja auch da geräucherte Paprika, es gibt flüssigen Rauch. Wie mache ich es richtig?
Also ich bin von geräuchert ist ganz schwierig. Ich mag's. Ist aber wichtig, da müssen halt auch die Zutaten müssen passen. Es gibt mittlerweile ja jegliche Arten zu bestellen, wo schon geräuchert draufsteht. Ich sag mal so, das gibt dann, viele haben dann so ein, das gibt so einen scharfen Geschmack. Das finde ich persönlich ist nicht das Räuchern. Räuchern ist für mich, das sind Buchenspäne. Das kommt in den Ofen, das ist ganz lange. Wir räuchern tatsächlich hier und da auch, weil es halt einfach auch zu allem passt. Gemüse kann man räuchern, Kaviar kann man räuchern, Fisch kann man räuchern, Fleisch kann man räuchern. Gibt so ein bisschen smoky Aroma. Es gibt auch immer so einen leichten Kick. Es muss aber gut sein. Ich hatte auch schon, ich weiß nicht, ob es ein Vertreter war oder mir das geschickt wurde, mit verschiedenen Rauchölen und da war halt nichts dabei. Das gab so einen scharfen Untergeschmack und würde einen dann eher davon abhalten, es zu nehmen. Ja,
ja, aber ich glaube, das ist ja auch was, wo man sehr vorsichtig damit.
Ja, das muss. Das muss schon unglaublich dosiert sein. Too much ist nicht gut und zu wenig schmeckt man nicht. Also das ist dann auch, da muss die Dosis passen und dann ist das wirklich toll bei manchen Gerichten. Ja.
Was ist dein Lieblingsaroma?
Mein Lieblingsaroma. Mein buttrig-salzig, sag ich mal. Nein, ich bin schon Fan. Was ich großartig finde, wir haben einen Grill, haben uns auf dem Herd stehen. Wenn man da mal so einen Schweinebauch drauflegt und da tropft so das Fett rein und dann steigen da so ein paar Schwaden auf, das riecht schon richtig gut. Das ist ein Aroma. So gerade dieses Grillaroma, starker Fan von. Ja.
Du hast es vorher schon angedeutet, ja, nicht nur die Verantwortung hier fürs Gourmet-Restaurant, sondern auch fürs Stern-Restaurant und für genau, die Kochwerkstatt.
Ja.
Zuerst die Frage nochmal, wie unterscheiden sich alle einzelnen Restaurants?
Klar, wir haben das Le Table, das ist schon das Aushängeschild, das ist so unser Fine Dining. Ist auch geöffnet wie ein Fine Dining, 4 Tage, einmal Sonntagmittag, Sonntagabend. Dann haben wir vorne, man nennt sie auch die gute Stube, das ist dann unser gehobenes, gut bürgerliches Restaurant, das jeden Tag mittags und abends aufhat. Dort gibt's halt einfache Gerichte, das sind Tellergerichte, das ist die, da reden wir vom Caesar Salad, vom Tartar über Backfisch, Kartoffelsalat. Aber bis auch mal ein Schweinebauch mit Süßkartoffelpüree, also da ist auch, ich sag mal so, dort ist die Auswahl größer. Und man kann auch mal nur in einer Stunde mal einen Gang oder 2 Gänge. Manche Leute kommen auch, wir haben auch einen Tresen mit ein paar Hochtischen, die trinken einfach nur ein schönes Gläschen Wein. So, dann haben wir die Kochwerkstatt. Da gibt's halt alles vom Gourmet-Kochkurs 2-mal im Jahr über einen Themenkochkurs. Wir haben Kochkursgruppen, die schon zum 13. oder 14. Mal aufschlagen. Da wird's dann schwierig, noch was zu finden, aber macht immer wieder Spaß. Wir haben viele Firmen, die machen ein kleines Küchenfest. Man ist halt für sich, man kann die Musik anmachen. Es gibt Weinschränke, wo man sich einfach bedienen kann. Sehr familiär, sehr wie zu Hause. Auch Küchenfeste für Junggesellenabschiede, Hochzeiten, Geburtstage. Es ist immer gut was los, ja.
Wie schaffst du das alles?
Ich habe ein gutes Team. Ich habe 2 Sous-Chefs, einen Junior-Sous-Chef. Da ist schon sehr viel Unterstützung da. Ist halt viel mit Planung. Muss immer vorausplanend sein. Also wir müssen immer 2 Tage im Voraus, Schritt voraus sein, sage ich immer. Wir haben 4 Wochen vorausschauen und ja, die eine oder andere, sagen wir so, die eine oder andere Stunde mehr muss halt auch geopfert werden, ja.
Ist es jetzt so, wie gesagt, du hast ja Sternsrestaurant auch, das hat ja 7 Tage die Woche offen.
Ja, ja.
Wartest du auf den Tag, dass wieder das Gourmet-Restaurant aus Le Table auch aufhat und sagst, oh, darf ich
jetzt noch Nein, das ist, ich sag mal so, das ist immer das Highlight. Das kleine Restaurant, wo man dann auch wirklich das kochen kann, für was man auch echt viele Jahre, viel Zeit geopfert hat, viel gemacht hat, das ist schon auch innerlich das Highlight. Das ist schon so, ja.
Ein Unterschied zwischen den Restaurants ist ja, wie du schon mal gesagt hast, der Aufwand auch.
Ja.
Also hab das mal in einem Interview von dir gelesen. Beispielsweise bei den Soßen mit unterschiedlichen Ansätzen.
Der Ansatz in beiden Restaurants ist immer der gleiche. Bloß, ich sag mal so, im Sternsrestaurant, da hören wir nach dem ersten Ansatz auf. Und im Le Table kommt dann halt noch der zweite und der dritte. Ist ja auch immer eine finanzielle Frage. Der Gast zahlt ja ganz andere Preise im Fine Dining. Da kann man dann schon ein bisschen intensiver gehen. Die Schnitttechniken, das Zusammenbasteln, die Eise, das ist alles immer ein bisschen mehr aufwendiger, intensiver. Ist aber auch ein Zeitmanagement. Ich habe drüben Massen, da könnte ich es gar nicht bewerkstelligen, dass man sich so viel Zeit nimmt. Ich sage immer zu meinen Leuten, da muss man fertig werden. Das ist einfach wichtig. Nein, es ist auch, wenn ich das mal anderen Berufsgruppen erkläre, wir haben ja schon den Druck, ist ja egal, was ist, jemand krank, kommt jemand nicht, ich muss ja trotzdem um 12 fertig sein. Ne? Wenn man jeden Mittag aufhat, wird es hier und da schon sportlich.
Wenn wir jetzt mal bei den Soßen bleiben und bei den Ansätzen bleiben, also für allen, die neu lernen, auch ein bisschen. Welche verschiedenen Arten von Soßenansätzen gibt's denn? Oder?
Ja, im Grunde genommen, bei Soßen denkt man immer sofort an Fleischsoßen, an Jus, quasi. Wir Knochenrösten mit Mirepoix angesetzt, mit Wein abgelöscht, Tomatenmark ist mit bei, wird über mehrere Tage eingekocht. Das sind die Soßen, aber ich rede halt auch von Soßen, so wie man kann zum Beispiel Champignons mit dunkler Butter ganz, ganz langsam über längeren Zeitraum so ein bisschen in sich einkochen, mit Portwein, Weißwein und Brühe ablöschen. Kommt ganz, ganz nah an den Trüffelgeschmack, einfach nur ein bisschen Sahne rein. Das geht auch super zu Hause. Ich sage immer, wenn ich selber zu Hause bin, das wird beim Stromstiller schon hart, wenn ich da 7 Stunden lang eine Soße reduziere mit Knochen und auch der Geruch im Haus. Da würde ich einfach auf kleinere Fleischteile gehen. Ich sag mal, so eine Kalbsbrust gewürfelt, geröstet, mal so 2 Stündchen ausgekocht, auch auf die Art, wie man eine Jus macht. Dann kann ich das noch als Gulasch essen, habe aber trotzdem eine tolle Soße, was ich mir in Gläser machen kann. Ich finde, Soßen müssen immer leicht sein. Was heißt, halt intensiv am Geschmack, aber jetzt halt nicht so 1:1 mit Butter da aufgemixt.
Auf was kommt bei einer guten Soße an? Also leicht müssen sie sein?
Leicht müssen sie sein. Ich sag immer, auch zu meinen Mitarbeitern, ich habe ja 1-2 Soßes. Ich finde es immer toll, wenn man eine Soße, oder wenn sie mich fragen, ob die jetzt so fertig ist, ob die jetzt so passt. Ich finde es immer toll, wenn man eine Soße auf den Teller kippt. Das machen wir dann und man riecht sie. Also man gießt eine Soße auf den Teller, geht einen kleinen Schritt zurück und zieht mal ganz kurz mit der Nase so ein und man riecht sie oder man riecht, in welche Richtung diese Soße gehen will. Es kann ja Kacholder sein, Purple Curry kann es sein, Trüffel kann es sein. Wenn man das dann riecht, dann hat man schon sehr viel gewonnen. Ja.
wie bekomme ich beispielsweise Tiefe in die Soße? Also da stecken ja auch Wissenschaften dahinter,
ja,
dass sie sehr kräftig ausgereift oder gar nicht so kräftig ist, sondern geschmacksintensiv.
Ja, geschmacksintensiv ist schon so, was man so reinschmeißt an Menge des Fleisches. Was ich immer faszinierend finde, ist, man probiert, man findet sie nicht rund, sie ist nicht voluminös und dann einfach mal ein bisschen mit Salz und Zucker arbeiten oder mit reduzierter Portwein ist immer ganz toll. Und das dann so peu à peu dazu gibt, merkt man, wie quasi immer mehr Volumen einsteigt. Ich sag mal so, in weiße Soßen kann man auch mal ein bisschen Parmesan reinreiben. Das ist ja auch so ein bisschen, das ist auch so ein Würzgeschmack. Und so mehr steigt das Volumen, ja.
Kann man, wenn du eine Soße hergestellt hast oder man daheim hergestellt hat oder wo auch immer, kann man die dann auch gut einfrieren und wiederverwenden?
Man kann sie gut einfrieren, was auch super funktioniert ist, einfach kleine Gläschen, ein paar Marmeladengläschen, einfach mal aufbehalten, wenn sie leer sind, einfach gut waschen. Einmal durch die Spülmaschine schön heiß gemacht, die Soße rein, kochend herein, Deckel drauf, richtig zumachen und einfach umdrehen. Dann zieht es ein bisschen Vakuum, Kühlschrank, wunderbar. Geht aber auch wegfrieren, also je nachdem, wie die Logistikmöglichkeiten zu Hause sind, ne, finde ich jetzt geschmacklich keinen Unterschied. Ja, geht wunderbar. Deswegen, wenn man mal nicht weiß, was man Tag lang machen sollte, einfach mal Soße kochen, ne, und dann einfach mal zu Hause aufgefüllt. Ist auch ein tolles Weihnachtsgeschenk.
Ne. Hast du, Weihnachten ist zwar jetzt noch ein bisschen hin, aber hast du beispielsweise auch eine Idee, ein Rezept für eine schnelle Soße, die jetzt auf Anhieb, die jeder daheim nachkochen könnte? Die richtig kräftig
ist. Ja, also was super schnell geht, dauert keine 30 Minuten, ist einfach mal ein bisschen Chorizo-Wurst kaufen im Laden, ein bisschen Paprika und Schalotten, Chorizo in kleine Würfelchen schneiden, ein bisschen scharf anbraten, Schalotten und Paprika dazu, alles weiter anschwitzen, dann ein Gläschen Fischfang drauf, 20 Minuten leicht köcheln lassen, abpassieren, abbinden, Salz, Pfeffer, fertig.
Steht zurzeit auch auf deiner Karte?
Ist auch auf der Karte, deswegen konnte ich das jetzt so aus dem Stegreif kurz erzählen. Ja.
Wie wir in den letzten Folgen auch immer schon wieder gehört haben, ist ja quasi ein Küchenteam wie eine zweite Familie.
Ja.
Was zeichnet ein gutes Team aus? Also vor allem auch, du hast ja ein riesig, also 8 Auszubildende, das ist ja dann schon groß.
Was ich gelernt habe über Jahre ist einfach der Umgang. Der Umgang miteinander, der auch mal ein bisschen sich um jemanden kümmern. Manche Leute verbringen hier mehr Zeit mit mir wie mit der Frau zu Hause. Man muss es pflegen. Also man muss es pflegen, weil sonst hat man irgendwann keine und dann braucht man selber Pflege, das sage ich immer. Ne? Das ist also, es geht nichts über ein Team. Man sucht doch so ein bisschen, klar, Leute stellen sich vor, es muss auch immer, jemand, der kommt und sich bewirbt, das muss auch dann in das Team menschlich passen. Ob der jetzt kochen kann oder nicht, also mal können ja alle, das kann man auch so ein bisschen in die richtige Richtung leiten. Aber es muss harmonisch, menschlich ins Team passen, weil das ist schon mein Gut, was ich habe. Also das kann ich mir nicht zerstören. Das ist schon, weil sonst wird's dunkel. Ja.
Wie oft hast du dann wirklich Probleme mit den Frauen von deinen Mitarbeitern, wenn sie mehr Zeit mit dir verbringen wie
da? Nein, das ist falsch verstanden. Das ist alles gut. Es steht keine bei dir auf der Matte.
Nein, also, schick ihn mal wieder ihr heim.
Ich habe noch kein Nudelholz im Genick gespürt. Alles gut. Das passt schon. Nein, manche sind gerne bei mir. Alles gut. Ja.
Was tut ihr denn dafür, dass es bei euch so harmonisch in der Küche bleibt?
Viele Ideen einbringen, viele Freiheiten. Ich sag mal so, meine Dienste sind jetzt nicht, also die Dienste, die ich vorgebe, sind nicht stark getaktet. Philosophie ist immer, um 12 muss alles fertig sein. Wann und wie sie anfangen, das können sie sich selber einteilen. Ich habe Leute, das sind Frühaufsteher, die kommen halt morgens. Ich habe Leute, die schlafen halt gerne mal ein bisschen länger, die kommen halt gegen Mittag, bleiben aber dann da. Da lasse ich denen freie Hand, auch Kartengestaltung, gerade im Sterns. Klar, sie können machen, was sie möchten, müssen es mir aber vorlegen. Und dann gebe ich das Go, weil schlussendlich ist das ja mein Kopf, der hinhalten muss, wenn das nicht so. Aber sie haben da sehr, sehr viel freie Hand, was das angeht. Auch hier, klar, sind wir eine etwas größere Stadt, aber auch, wir arbeiten hier nicht bis nach Mitternacht. Man hat schon ein bisschen Freizeit abends dann auch noch für sich. Ich schaue immer, dass die Leute also Minimum 2 Tage frei bekommen. Das ist wichtig, bisschen Körpergeist. Ich spreche viel mit den Leuten. Bei uns läuft immer Musik. Es sind auch Musikwünsche. Also man darf auch Musikwünsche äußern, man darf aufs Handy anschließen, bloß manchmal muss ich halt dann doch den Titel ändern, ja.
Würdest du sagen, diese Freiheiten, ist das auch was dein Team immer wieder zu neuen Höchstleistungen motiviert,
ja,
oder?
Nein, das muss. Also ich sag mal so, Team stellt man ja ein bisschen mehr über mehrere Jahre zusammen. Ich habe langjährige Mitarbeiter. Das pusht die schon. Ich versuche immer ein bisschen Verantwortung weiterzugeben und zu sagen, dass sie sich, das mit ins Boot holen. Das pusht einen selber, das lässt einen noch mal ein bisschen mehr gucken. Man schaut auf viele Dinge anders, ne, wenn man mehr Verantwortung hat. Und ja, ich hoffe, dass der Weg gut ist, aber ein langjähriger Mitarbeiter ist das schon ein gutes Zeichen. Ja.
Jetzt ist ja es ja auch ein Beruf, wo relativ viel Fachkräftemangel auch herrscht.
Ja, leider.
Meinst
ja.
du, man hätte auch als Quereinsteiger ohne Ausbildung eine Chance oder könnte man seinen Weg zum Spitzenkoch gehen?
Definitiv. Ja, Küchausbildung oder eine Kochausbildung. Also ich sag mal so, im Haus wie dieses oder wie es mehrere gibt hier in Deutschland, ist das schon eine sehr, sehr gute Ausbildung. Das hilft einem schon. Aber wenn einer gewillt ist, wenn einer Lust hat, direkt kommen, finde ich eigentlich toll. Weil bei denen bin ich mir sicher, dass sie es wollen. Dass sie es wirklich wollen, dass sie sich Gedanken gemacht haben, den Schritt zu gehen. Und dann ist echt viel möglich, ja. Bin ich stark von überzeugt.
Also würdest du auch der Person eine Chance dann geben?
Definitiv. Kann anrufen, gerne. Nummer wird nachher durchgegeben. Sofort anrufen, kann gerne mal vorbeikommen. Definitiv. Bin ich guter Freund von, ja.
Also wenn ihr gerade im Moment nicht wisst, wo eure berufliche Karriere hingeht,
meldet gerne vorbeikommen. Gerne vorbeikommen. Habe ich kein Problem mit.
Was wäre der erste Rat an die Person?
Einfach so sein, wie man ist. Keine Angst haben, nicht angespannt. Ich sage immer so, dieses angespannte, schüchterne, das hilft einem in der Gastronomie nicht. Einfach offen sein, so wie man ist. Jetzt nicht den ganzen Tag reden, aber schon so ein bisschen auf Leute zukommen. Willig sein. Freude haben, an dem man es macht. Man macht es da ziemlich lange und ziemlich oft. Und dann ist da, glaube ich, dann geht das in einen richtig guten Weg, ja.
Und ja, mit diesem Rat sind wir jetzt auch schon wieder am Ende angekommen.
Okay.
Zeit ist verflogen. Konstantin, ich sag vielen lieben Dank.
Gerne, hat mich gefreut,
dass ich hier sein durfte. Es hat mir Spaß gemacht. Gestern war es unglaublich lecker. Also da auch nochmal positives Feedback jetzt an dich an der Stelle. Und ich wünsche dir, ich vermute, du wirst noch ein bisschen bleiben, dir wunderbare weitere Jahre im Restaurant.
Also ich wollte schon sagen, du sagst Weihnachten, alles
gut. Bevor wir nun aber zum Ende kommen, habe ich natürlich auch noch an dich eine abschließende Frage.
Ja.
Hast du, als du jünger warst, auch schon mal privat versucht, mit deinem Kochen jemanden zu beeindrucken? Und was würdest du zu diesem Thema unseren Hörern raten?
Wie gekocht habe ich eigentlich schon immer. Ich hatte ein bisschen anderen Werdegang. Ich war ja auch Student. Selbst da habe ich schon immer für mich gekocht. Aber ich glaube, meistens wollte ich meinen Hunger beeindrucken. Also ich habe immer gekocht, weil ich Hunger hatte. Ja, ich fand Essen toll. Das ist so, was ich anderen empfehlen kann oder für zu Hause oder die in diese Richtung. Einfach mal sich diverse Restaurants anschauen in jeglichen Sachen und dann einfach versuchen, das zu Hause nachzumachen. Da rede ich von einem sensationellen Fleischkäsebrötchen. Gibt's ja diverse Unterschiede von leckern zweites bis scheiße. Und dann, ja, einfach alles ausprobieren, dann kann es weitergehen. Also ich würde jetzt nicht gleich als erstes versuchen, Fine Dining zu kochen, weil wir haben ja jahrelang dafür gearbeitet und uns weitergebildet. Aber so kleine Sachen, ich sag mal, so ein Gulasch ist top gekocht, paar Knödel sind schnell gemacht und man hat ein leckeres Essen, ja.
Also beim ersten Date Fine Dining kochen geht wahrscheinlich eher in die Hose.
Ich denke, es wird ein lustiges Date, aber ich denke, der Gegenüber wird hungrig nach Hause gehen, ja.
So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich verabschiede mich aus Bad Hersfeld und freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer einschaltet. Das Rezept von Konstantin findet ihr wie immer auf Instagram flying_schlemmer oder auf der Homepage von The Flying Schlemmer www.flying-schlemmer.de zum Download. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich auf eure Bewertung bei euren Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Am liebsten sind mir natürlich 5 Sterne. Und dann sage ich bis in 2 Wochen zu einer neuen Folge. Ciao, Servus und macht's gut.